Ja, ich freue mich hier zu sein bei euch heute Morgen in unserer Gemeinde. Ich freue mich über euch, dass ihr heute gekommen seid und ich freue mich heute mal wieder predigen zu dürfen. Das ist immer eine Freude, in Gottes Wort reinzuschauen und zu schauen, was wir heute davon mitnehmen können. Und deswegen ist es auch immer eine große Ehre. Und ja, ihr wisst, dass wir langsam Stück für Stück aufs Weihnachtsfest zusteuern. Und ja, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin ein bisschen erkältet. Meine Stimme ist ein bisschen angeschlagen. Vielleicht geht es euch auch so. Die Weihnachtszeit oder die Vorweihnachtszeit ist ja dafür bekannt, dass alle Grippen dieser Welt rumgehen und man irgendwie ständig angesteckt wird. Ich bin einer von den Kandidaten, der auch jetzt im Moment ein bisschen angeschlagen ist. Deswegen, weil meine Stimme ein bisschen nachgibt, seht es mir nach. Ich bin ein bisschen erkältet. Genau. Und was auch dazu kommt, ist, dass man ein bisschen gestresst ist, wenn es ums Weihnachten geht. Ne? Auf der einen Seite bewegen wir uns mit großen Schritten auf das Ende des Jahres zu, das heißt auf der Arbeit oder in der Schule oder beim Studium. Wo auch immer du bist, steigt der Stresspegel an und auch der Berg Arbeit. Kennt jemand die Situation, dass man so einen großen Berg Arbeit am Ende des Jahres vor sich hat, dass man denkt, dass man ihn überhaupt nicht bewältigen kann? Ich bin froh, dass ich nicht der Einzige bin. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch den familiären Stress. Ja? Ich weiß nicht, wie ihr Weihnachten feiert, aber es ist ja das Fest der Liebe und das Fest der Familie und so weiter. Und deswegen ist man auch so in so einem Druck, dass man die ganze Familie am besten, dass die ganze Familie zusammenkommt, dass man auch Verwandte besucht, um die man normalerweise das ganze Jahr einen großen Bogen macht. Und natürlich ist man unter diesem Druck, dass man jetzt auf jeden Fall auch glücklich und zufrieden sein muss, weil es ja Weihnachten ist. Also man ist dann am 24. angekommen und erhofft sich das perfekte Fest, weil du auch das ganze Essen vorbereitet hast, wie jedes Jahr, weil du deine ganzen Verwandten bei dir zu Hause hast. Vielleicht bist du auch irgendwo eingeladen, vielleicht bei der Oma oder so. Und irgendwie bist du noch nicht ganz da. Ja? Du bist irgendwie noch mit deinem halben Kopf bei dem ganzen Stress und bei der Vorbereitungszeit. Und trotzdem, dass du so viel geplant hast, kommst du nicht dazu, das eigentliche Weihnachtsfest zu genießen. Ja. Manche Leute von uns haben auch vielleicht keine Familie, die hier direkt hier ist. Oder manche haben auch keine Familie mehr. Es gibt ja die verschiedensten Gründe. Und gerade die Adventszeit ist ja dafür bekannt, dass diese Weihnachtszeit, wie ich schon gesagt habe, diese Familienzeit. Ja, und wenn man jetzt keine Familie hat, dann ist das Einzige, was vielleicht ein bisschen tröstlich ist, ist, dass man eben so im Stress ist, dass einem gar nicht so auffällt. Als ich meine Predigt vorbereitet habe, habe ich bei Google geschaut, ob diese Theorie stimmt. Es gibt ja diese Theorie, dass die Selbstmordrate an Weihnachten wesentlich höher ist als den Rest des Jahres. Und dann habe ich gedacht, okay, das kann ich dann schön in meine Predigt einbauen. Und dann habe ich gegoogelt und gesehen, okay, stimmt gar nicht, weil die Leute sind so im Stress, die machen sich überhaupt nicht Gedanken, wie unglücklich sie sind, sondern die sind so in diesem Hamsterrad drin, dass sie irgendwie darüber so hinwegsehen können. Fand ich ganz interessant. Aber natürlich sind die trotzdem noch einsam. Natürlich sind die trotzdem noch auf der Suche nach Gemeinschaft, irgendwie nach Wärme, nach Familie. Und obwohl sie so gestresst sind, erleben sie das nicht in der Weihnachtszeit. Jetzt haben wir eigentlich in der Adventszeit 4 Sonntage Zeit, plus die ganzen Adventstage. Wer einen Adventskalender von euch hat, ist dann noch besser im Bilde, welcher Tag wir haben. Und eigentlich hatten wir sozusagen die ganze Zeit vor Weihnachten Gelegenheit, uns auf das Weihnachtsfest zu freuen. Der Advent kommt, die Sonntage kommen, man kann jeden Tag ein Türchen aufmachen. Und aus irgendeinem Grund ging es mir manchmal so, dass ich total überrascht wurde, dass ja heute der 24. ist. Geht es jemandem von euch auch so, dass ihr so richtig überrascht seid und denkt, wow, das gibt's gar nicht, es ist schon der 24., ich bin überhaupt nicht angekommen in der Adventszeit und irgendwie passt es gar nicht zu meinem aktuellen Gefühlsstand. Ja, und wo wir gerade beim Thema Vorfreude sind auf Weihnachten, wir wollten heute mal nachschauen, ob wir in der Bibel noch andere Sachen finden, die schon von dieser Vorfreude auf Weihnachten, also ob man da schon vorher drauf eingestellt wird. Und ich bin davon überzeugt, oder ich weiß es auch, dass es überall in der Bibel so kleine Hinweise gibt auf Weihnachten und auf Jesus, der kommen wird. Und tatsächlich finden wir schon im allerersten Buch der Bibel den allerersten Hinweis darauf, dass irgendwas in diese Richtung kommen könnte. Und zwar sind wir unmittelbar nach der Schöpfung, also im ersten Buch Mose, Kapitel 3. Und bevor wir das lesen, möchte ich euch noch gerne mit reinnehmen in die Situation. Also Gott hat gerade die ganze Welt erschaffen. Ja? Er hat Licht und Finsternis erschaffen, er hat das Wasser erschaffen, das Land, er hat die Tiere erschaffen und er hat auch die Pflanzen erschaffen und auch den Menschen. Und für den Mensch hat er sich was Besonderes überlegt, denn er hat einen Garten angelegt auf der Erde, der nur sozusagen dafür da war, dass man sich dort drinnen wohlfühlen konnte. Dort war Gott mit den Menschen zusammen und die Menschen haben sich super wohl gefühlt. Die konnten, also damals haben die noch kein Fleisch gegessen, das kam erst später. Und deswegen hatten die eine ganze Auswahl von Pflanzen und Bäumen und Sträuchern und sowas und konnten sich genau aussuchen, von welchem Baum, von welcher Frucht sie heute essen wollen. Und sie konnten sich überall bedienen. Es gab nur einen einzigen Baum, den Gott da hereingestellt hat, von dem sie nicht essen durften. Das ist der sogenannte Baum der Erkenntnis. Vielen Dank. Werde ich direkt mal was trinken. Und genau, von diesem Baum dürfen sie nicht essen. Und ihr wisst, wie die Geschichte läuft. Es kommt, wie es kommen musste. Natürlich essen sie trotzdem von dem Baum. Und wie das genau abgelaufen ist, möchte uns die Marie vorlesen.
Genau, ich lese 1. Mose 3, die Verse 1 bis 15. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau: Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Da sprach die Frau zu der Schlange: Von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen. Aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt: Esst nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Da sprach die Schlange zu der Frau: Keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht. Und sie nahm von seiner Frucht und aß. Und sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war, und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen geöffnet und sie erkannten, dass sie nackt waren und sie banden sich Feigenblätter um und machten sich Schurze. Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte, als der Tag kühl war. Und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes des Herrn hinter den Bäumen des Gartens. Da rief Gott der Herr den Menschen und sprach: Wo bist du? Und er antwortete: Ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt. Darum habe ich mich verborgen. Da sprach er: Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du sollst nicht davon essen? Da antwortete der Mensch: Die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, die gab mir von dem Baum und ich aß. Da sprach Gott der Herr zu der Frau: Warum hast du das getan? Die Frau antwortete: Die Schlange hat mich verführt, da habe ich gegessen. Da sprach Gott der Herr zur Schlange: Weil du dies getan hast, so sollst du verflucht sein mehr als alles Vieh und mehr als alle Tiere des Feldes. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub sollst du fressen dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen.
Vielen Dank. Ja, jetzt wisst ihr, wie das gelaufen ist, ja? Ich finde es echt interessant, wie das hier, was passiert ist. Die erst verführt die Schlange die Frau und dann nimmt die Frau ihren Mann noch mit und die essen beide von der verbotenen Frucht. Und wisst ihr, dadurch, dass sie das allererste Mal gegen Gottes Willen verstoßen haben, ist hier eine Kettenreaktion in Gang gesetzt worden. Und ich will euch ein bisschen mit reinnehmen in den Prozess, in dem wir uns befinden. Ganz am Anfang fängt es an, die Schlange kommt zu der Frau und sagt: Sollte Gott gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Und diese Einleitung quasi in diese Verführung kann man sagen, die Schlange hat Zweifel an Gottes Wort gesät. Ja. Sollte es wirklich so sein? Und witzigerweise hat die Schlange direkt Gottes Worte verdreht. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist beim Zuhören. Und zwar sagt die Schlange: Ist es wirklich so, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Und wir wissen ja, dass sie von jedem Baum essen dürfen. Und das sagt ja auch Eva. Und sie sagt: Nein, wir dürfen von allen Bäumen essen. Und er sagt: Aber Gott hat gesagt, dass wir von diesem einen Baum nicht essen dürfen und dass wir ihn nicht anrühren dürfen. Eva hat zwar widersprochen, dass sie von jedem Baum essen dürfen und dass sie nur von diesem einen Baum nicht nehmen dürfen, aber sie ist mit eingestiegen auf diese Verdrehungstaktik, weil sie hat gesagt: Wir dürfen den Baum auch nicht anfassen. Davon Gott hat nie was gesagt. Gott hat nie gesagt, wir dürfen den nicht anfassen oder ihr dürft den nicht anfassen, sondern es ging nur um das Essen. Und es geht los mit diesem ersten Infragestellen von Gottes Wort, dem ersten Infragestellen von Gottes Anweisung, was er gegeben hat. Und dann geht es weiter. Und zwar, ich habe diesen zweiten Punkt mit der Überschrift betitelt, ich weiß es besser als Gott und ich unterstelle Gott falsche Absichten. Man kann auch von Schönreden sprechen. Es geht darum, dass der Teufel sagt, oder beziehungsweise die Schlange sagt, ihr werdet keineswegs sterben. Gott hat zwar gesagt, ihr werdet sterben, aber jetzt kommt diese Schlange und sagt, nein, nein, ihr werdet auf keinen Fall sterben. Und deswegen, ich weiß irgendwie besser als Gott. Und die Frau hat der Schlange geglaubt. Und auf einmal hat man menschliche Logik, beziehungsweise jetzt von der Schlange, aber was wir als Menschen verstehen können, setzen wir dann über der Logik von Gott, über Gottes Weisheit. Und dann ist was ganz Entscheidendes, auf einmal, wenn man diese zwei Schritte zugelassen hat, auf einmal erscheint dieser Baum in einem ganz anderen Licht. Ich habe zwar im ganzen Garten alle Bäume und alle Sträucher und alle anderen Pflanzen zur Verfügung, aber ich gehe genau zu dem Baum hin, wo ich nicht essen darf, weil auf einmal sieht die Frucht richtig lecker aus. Ich weiß nicht, was für eine Frucht das war. Viele sagen, das ist ein Apfel. Man weiß es nicht. Vielleicht war es so ähnlich. Vielleicht war es aber auch eine Melone. Ja? Vielleicht war es auch irgendwie was richtig Leckeres, Pfirsich oder so. Und auf einmal hat man nur noch Blick für diese eine Frucht. Sie ist gut zu essen. Und außerdem, die Schlange hat ja der Frau gesagt, ihr werdet sein wie Gott. Und auf einmal ist es ein begehrenswerter Baum, weil er ja weise macht. Er macht mich wie Gott. Und dann entsteht der Wunsch, dass ich gerne so sein würde wie Gott und der Baum wird noch interessanter für mich. Auf der einen Seite die Frucht und auf der anderen Seite diese Perspektive, so zu sein wie Gott. Und wenn man sich dieses Konstrukt anschaut, dann merkt man, dass es voll gestopft ist mit Lügen und sogar auf einer Lüge aufgebaut ist. Wisst ihr, dadurch, dass die beiden von der Frucht gegessen haben, habe ich euch gesagt, das war sozusagen das erste Mal, dass der Mensch Gott gegenüber ungehorsam wurde. Das war die allererste Rebellion gegen Gott. Und diese Aktion hatte weitreichende Folgen. Seit dieser ersten Ungehorsamkeit gegen Gott sind wir Menschen bis heute jeden Tag immer noch Gott ungehorsam. Die Folgen reichen bis heute. Und genauso wie die Folgen so sind und genauso wie wir ungehorsam sind, kann man auch ganz oft in unserem Leben diese drei Schritte erkennen. Ich will euch das verdeutlichen mit dem Beispiel von einer Lüge. Es gibt viele Situationen, wo man das Gefühl hat, wenn ich jetzt eine ganz kleine Notlüge einbauen würde, dann wäre allen geholfen. Mir würde es besser gehen, dem anderen würde es besser gehen und überhaupt. Und dann geht's los. Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass man überhaupt gar nicht lügen darf? Ist ja nur eine ganz kleine Lüge. Das schadet ja niemandem eigentlich. Wenn ich nicht ganz die Wahrheit sage und ein bisschen die Wahrheit verdrehe, so eine kleine Notlüge, dann stehe ich besser da. Und vielleicht, wenn es sich um Kritik handelt, die man dann nicht sagen möchte oder das verschweigen möchte, dann geht es der anderen Person auch besser, weil die Wahrheit ist manchmal unangenehm. Die Situation kann wirklich am besten gelöst werden, wenn ich die Wahrheit ein bisschen verdrehe. Man könnte auch objektiv sagen, das ist eine Win-Win-Situation. Ich gewinne, weil ich muss nicht irgendwas Dummes sagen oder ich muss nichts sagen, was die andere Person vielleicht nicht hören möchte. Oder vielleicht mag mich die andere Person dann auch immer noch, wenn ich nicht ganz die Wahrheit sage. Und die andere Person fühlt sich auch gut, weil ich ihr ja nicht die schmerzhafte Wahrheit sagen muss. Und ihr merkt schon, je länger man sich mit diesen Gedanken beschäftigt, je länger man darüber nachdenkt, welche Vorteile es haben könnte, jetzt diese kleine Notlüge einzubauen, dann macht man es einfach. Und das ist eben dieser Versuchung nachzugehen. Wir fangen an mit Zweifel an Gottes Wort, danach kommt, ich weiß besser als Gott, und dann gebe ich der Versuchung eben nach. Ein anderes Beispiel wäre Lästern, ja? Es geht auch in deinem ganz kleinen Prozess los, ja? Vielleicht hast du dich mit jemand gestritten. Und vielleicht redest du viel und gerne mit deinen Freunden oder Freundinnen über eine Situation, in der du drin warst. Und dann überlegst du dir, okay, soll ich meiner Freundin, meinem Freund auch davon erzählen? Weil ich erzähle ja meiner Freundin alles oder meinem Freund. Und deswegen, ich will ihn einfach an meinem Alltag teilhaben lassen. Ich rede ja nicht schlecht über die andere Person, ich sage ja nur die Wahrheit. Es war ja wirklich so. Wir kommen tiefer in diese Gedankenmuster rein und wir fangen an, immer mehr Rechtfertigungen zu finden. Ich rede ja nicht schlecht über die andere Person. Ich sage ja einfach nur, wie es gewesen ist. Und wisst ihr, in diesem Punkt haben wir richtig Lust darauf zu sündigen, obwohl wir schon wissen, dass es eigentlich falsch ist. Weil unser Gewissen zeigt uns, dass es eigentlich nicht okay ist. Sonst würden wir gar nicht anfangen, diese ganzen Rechtfertigungen auf den Tisch zu legen. Wir würden gar nicht anfangen, uns das einzureden, weil wenn das richtig wäre, dann müssten wir das ja gar nicht tun. Wenn ich was Gutes tue, dann sage ich nicht, Daniel, das ist wirklich gut. Und ja, komm, mach das einfach. Ich weiß, dass es gut ist, dann mache ich es. Oder eben auch nicht. Aber ich muss mir auf jeden Fall nicht einreden, dass es richtig ist, weil ich weiß es einfach schon. Wir fühlen einfach, dass es falsch ist und das ist auch unser schlechtes Gewissen. Und ja, irgendwann fühlt man dann nichts mehr. Weil dann hast du dir so angewöhnt, zum Beispiel zu lästern oder zu lügen, dass es was ganz Normales geworden ist für dich und du denkst nicht weiter drüber nach und dein Gewissen ist beruhigt. In gewisser Weise abgestumpft, weil du so lange das immer gemacht hast und es dir so lange eingeredet hast, bis du deine eigene Lüge oder in dem Fall von der Schlange, bis du es endlich selber glaubst. Lass uns nochmal zurückkommen zu Adam und Eva. Die Folge für Adam und Eva war, dass sie aus dem Garten rausgeschmissen wurden. Sie wurden verbannt und Gott beschreibt ab jetzt, dass es eine sehr leidvolle Angelegenheit wird. Also die Frau muss unter Schmerzen Kinder gebären, ja, die Schwangerschaft ist auch schon sehr beschwerlich. Ich habe das mit eigenem Leib miterlebt, aber ich war auf jeden Fall nah dran, sagen wir es mal so. Und es ist wirklich nicht ganz einfach. Und die Männer müssen im Schweiß ihres Angesichtes arbeiten. Damals war es natürlich viel Feldarbeit und sie müssen den Acker bepflanzen und den mit richtig körperlicher Arbeit schuften, damit sie was zu essen haben. Also es ist wirklich sehr angenehm, was sie uns da eingebrockt haben. Aber bevor Gott es sagt, bevor Gott diese Konsequenzen aufzeigt, haben wir den Vers 15. Okay, der Vers 15 ist der Knaller. Und ich habe den euch nochmal als Bild mitgebracht. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihm in die Ferse stechen. Dieser Vers ist sozusagen der Stein der Hoffnung, vielleicht kann man sagen, ja, die Perspektive, was das Gute, was in dieser Stelle drin ist, die eigentlich nur von Scheitern und Versagen handelt. Der Same steht hier für Nachkommen. Und vielleicht fragst du dich die ganze Zeit schon, wie es sein kann, dass eine Schlange eine Frau verführen kann. Also ich habe jetzt noch keine Schlange getroffen, die mich verführt hat. Und wir gehen davon aus, dass es sich tatsächlich um eine Schlange gehandelt hat, aber dass Gottes Widersacher, also Gottes Feind, der Teufel, dass er diese Schlange benutzt hat, um diese Frau so zu verführen. Und irgendwie hat er es geschafft, dass er diese Schlange benutzen könnte, um genau das zu sagen, was er sagen wollte. Wisst ihr, die Bibel spricht von dem Teufel als dem Vater der Lüge und derjenige, der Gottes Wort verdreht. Und genau das, dieser Titel beweist er uns hier ganz deutlich und das haben wir an dieser Kette von diesen drei Aktionen gesehen. Es ist alles voll mit Lügen und Verdrehungen und Verzwistungen. Und die Nachkommen des Teufels, was hier beschrieben wird, sind sozusagen seine Anhänger. Weil der Teufel ist ja nicht gestorben oder hätte irgendwie Kinder bekommen, sondern das sind einfach seine Mitstreiter, die auch gegen Gott sich auflehnen. Und jetzt kommen wir natürlich zu dem anderen Samen, zu dem anderen Nachkommen, und zwar der Nachkomme der Frau. Und da haben wir unsere erste Ankündigung auf Jesus. Weil der Same der Frau, damit ist Jesus gemeint. Und wie können wir jetzt verstehen, dass Jesus der Schlange den Kopf zertreten wird? Oder wenn wir davon ausgehen, dass es der Teufel ist, dass er den Teufel den Kopf zertreten wird? Und wie kann man jetzt verstehen, dass ihm der Teufel irgendwie in die Ferse beißt? Wisst ihr, was ich ganz interessant finde, ist die Tatsache, dass Gott schon ganz am Anfang von der Bibel, ganz am Anfang von der Geschichte der Menschheit schon diesen Plan im Kopf hat. Man könnte ja sagen, dass Gott irgendwie versagt hätte, weil er den Menschen dann doch nicht so gut gemacht hat. Oder man könnte sagen, dass auch das Volk Israel, was ja danach Gottes Volk, was auch immer wieder versagt hat, dass Gott immer wieder gezwungen war, Plan B, Plan C, Plan D zu machen, bis er den Menschen endlich erretten konnte. Aber hier sehen wir, dass er es von Anfang an geplant hat und dass es von Anfang an sein Weg war, um uns Menschen zu retten. Und deswegen sehen wir auch immer wieder in der Bibel und gerade auch im ersten Teil der Bibel, was wir das Alte Testament nennen, sehen wir immer wieder Ankündigungen und Anspielungen und Prophezeiungen, die sich immer wieder auf Jesus beziehen. Er hat seinem Volk, den Israeliten, hat er mehrmals angekündigt im Alten Testament, dass sie errettet werden und dass er sie befreien wird. Und dass er wieder diese Trennung, weil die beiden Menschen mussten ja aus dem Garten verschwinden. Das heißt, das bedeutet, dass der Mensch aus der Gegenwart Gottes raus musste, weil er sich gegen ihn aufgelehnt hat, konnte er nicht dort bleiben. Und seitdem haben wir diese Trennung zwischen Mensch und Gott. Und diese Trennung wollte Gott schon, seitdem es überhaupt passiert ist, wollte er sie schon wieder aufheben und hat schon einen Plan gemacht, wie er das schaffen kann. Und dieser Plan heißt eben Jesus. Es war von Anfang an Jesus' Bestimmung, dass er in diese Welt kommt und die Trennung zwischen Gott und Mensch wieder aufheben kann. Und der Weg dorthin ist eben, dass er den Kopf der Schlange zertreten hat. Und das ist die größte Freude, die der Mensch jemals haben kann, oder das ist die größte Freude, auf die wir uns auch freuen werden. Und dabei komme ich noch später drauf. Und auf den ersten Blick hört sich das nicht besonders nach einem Sieg an. Weil wir wissen alle, wie es mit Jesus ausgegangen ist. Es gab keine große Schlacht, wo er mit Engeln und Dämonen gekämpft hat und wo Jesus dann nach einer ganz krassen Schlacht als Sieger hervorgegangen ist, sondern Jesus wurde im Prinzip hingerichtet, hat sich nicht gewehrt und ist am Kreuz jämmerlich gestorben. Auf den ersten Blick sieht es überhaupt nicht nach einem Sieg aus an. Wie ist es also gemeint, dass das Kreuz irgendwie trotzdem dieser Sieg war? Wisst ihr, wir haben diese Reihenfolge so. Zuerst hat die Schlange den Nachkommen von der Frau in die Ferse gebissen. Und was das bedeutet ist, dass Jesus gestorben ist. Es war wie ein tödlicher Biss, wie eine giftige Schlange, die in die Ferse gebissen hat. Das ist jetzt nicht die gefährlichste Stelle, die Ferse, aber weil dieses Gift in diesen Giftzähnen der Schlange ist, deswegen hat es eine tödliche Wirkung gehabt und Jesus ist wirklich gestorben. Er ist am Kreuz tatsächlich gestorben. Und die Schlange ist schon davon ausgegangen, dass sie es geschafft hat. Die Schlange ist schon davon ausgegangen, dass sie Jesus besiegt hat. Und nach 3 Tagen, ihr wisst, was passiert ist, nach 3 Tagen ist Jesus wieder auferstanden und er hat den Tod besiegt. Und dann kommt eben diese Aktion, dass er der Schlange den Kopf zertreten hat. Weil er den Tod besiegt hat, hat er dem Teufel die Macht genommen und hat den Teufel besiegt. Und dieser Widerspruch, was auf den ersten Blick wie ein Widerspruch aussieht, finden wir auch selber in der Bibel. Und zwar in 1. Korinther 1, Vers 18, das habe ich euch auch mitgebracht. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist es Gottes Kraft. Was für den Menschen so aussieht wie ein großes Scheitern, ein großes Versagen von Jesus, der uns eigentlich retten wollte, ist eigentlich Gottes Kraft, wie er uns retten wollte, wie er dich retten wollte, wie er mich retten wollte. Er trägt die Strafe, die wir verdient hätten. Er trägt die Strafe für die Rebellion, die wir seitdem Adam und Eva das erste Mal gemacht haben, was wir immer wieder gemacht haben in unserem Leben. Weil wir jeden Tag gegen Gottes Willen handeln, weil wir uns jeden Tag gegen ihn auflehnen, weil wir jeden Tag es besser wissen als Gott. Weil wir der Lüge glauben, die uns die Schlange immer noch einreden möchte. Wir entfernen uns dadurch immer weiter von ihm. Und wisst ihr, alleine können wir es nicht schaffen, uns von dieser Schuld zu befreien. Alleine können wir es nicht schaffen, diese Schuld abzulegen und wieder zurück in den Garten reinzukommen. Das geht nicht. Die können nicht zurückkommen. Es musste jemand Unschuldiges kommen und das war Jesus. Jesus war der einzigste Mensch, der ganz Mensch war und war auch ganz Gott, der diese Erlösung für uns bewerkstelligen konnte, weil er eben ganz unschuldig war. Damit hat er den Kopf der Schlange zertreten. Und wir können wieder mit Gott zusammen sein. Das ist die Erfüllung des tiefsten Bedürfnisses. Weil wisst ihr, am Anfang war das nicht so für den Menschen gedacht, dass er sich gegen Gott auflehnt. Der Mensch ist geschaffen, um in Gemeinschaft mit Gott zu leben. Der Mensch ist geschaffen, um in diesem Garten mit Gott zusammen zu sein und ganz eng mit seinem Schöpfer verbunden zu sein. Diese Verbindung ist abgerissen. Und deswegen haben wir Menschen immer noch diese Sehnsucht danach. Wir sehen uns danach, nach diesem Meer, nach dieser Gemeinschaft mit Gott. Wir sehen uns danach, enger mit ihm verbunden zu sein. Und diese Distanz, dieses Abreißen von dieser Verbindung, das hat Jesus wiederhergestellt. Die Schlange hat den Kopf zertreten bekommen und wir sind mit Gott wieder verbündet, vereint, zusammen. Deswegen, lass uns feiern, wir sündigen gar nicht mehr und wir haben auch keinen Tod mehr in unserem Leben, oder? Ist doch super. Ihr jubelt nicht, ich weiß warum. Wir sterben trotzdem und wir handeln trotzdem noch gegen Gottes Willen. Warum ist das denn so? Wenn die Schlange uns nichts mehr einflüstert, wenn der Kopf zertreten wurde, warum machen wir es denn immer noch? Ganz ehrlich. Warum sind wir immer noch dabei, uns gegen Gott zu verhalten? Warum sind wir immer noch dabei, uns gegen Gott aufzulehnen und es besser zu wissen als er? Und da kommen wir in ein Thema, wo wir die Antwort ein bisschen unbefriedigend finden, weil es ist eine Spannung. Es ist eine Spannung von, auf der einen Seite haben wir schon diesen Sieg, wir sind schon auf der Siegerseite und Jesus hat auch schon gesiegt. Auf der anderen Seite hat die Schlange aber immer noch nicht ganz ihre Macht verloren und wir tappen immer wieder in diese Falle rein. Wir lassen uns immer wieder auf diese Lügen ein, die uns die Schlange einreden möchte. Und deswegen ist es wichtig, dass wir eben diese Gemeinschaft mit Gott, die wir wieder bekommen haben, dass wir was dafür tun, dass sie so bleibt. Und zwar müssen wir immer wieder die Sachen, die uns von Gott trennen, wo wir den Lügen glauben, wo wir selber wieder in diese Falle reintappen und uns wieder von Gott entfernen, weil das ist leider so, dass wir es immer wieder machen, jeder von uns. Wir müssen immer wieder zu Gott zurückkommen, weil Gott ist immer da für uns und er will diese Verbindung haben, aber wir sind diejenigen, die sich von ihm entfernen. Und wenn ihr euch jetzt vorstellt, dass Gott hier wäre, bei diesem Pult, und durch diese Schritte, die ich immer dann gehe, ja, erstmal, dass man dieses anzweifelt, Gottes Wort anzweifelt, sollte es wirklich so sein, sollte Gott es wirklich gesagt haben, dann, dass wir es besser wissen als Gott, nein, das passt schon, und dann, dass wir fallen, entfernen wir uns immer weiter von Gott, obwohl wir eigentlich ganz nah bei ihm sein könnten. Und diese Lügen ziehen uns von Gott weg. Es ist unser Job, immer wieder zu Gott zurückzukommen, um nah bei ihm zu sein. Und wisst ihr, das ist ein bisschen, manchmal ist es richtig anstrengend, wenn man denkt, es könnte doch schon vorbei sein. Warum müssen wir denn jetzt noch in dieser Zwischenzeit, in dieser Spannung festhängen und warum kommen wir da nicht raus? Und wisst ihr, es geht schon allen Menschen so, seitdem Jesus gestorben ist. Es gibt ja ganz viele Leute, die schon mit Gott unterwegs waren und die alle haben diese Spannung gespürt. Und die Bibel selbst gibt uns eine Ermutigung mit und die will ich euch noch gerne vorlesen. Das steht in Offenbarung 21, Vers 4. Und hier wird geschrieben, und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und dann wird eben diese Freude vollkommen sein. Das heißt, wir haben schon einen Teil von dieser Freude jetzt erlebt. Dadurch, dass Jesus für uns gestorben ist, dadurch, dass diese Verbindung wiederhergestellt wurde, haben wir einen Teil von dieser Freude schon begriffen, ein Teil davon zu sein. Aber die eigentliche Freude, das, was noch auf uns wartet, dieser vollkommene Zustand, der kommt noch. Das heißt, wir haben auf der einen Seite diese Freude schon, auf der anderen Seite sind wir immer noch in diesem Status der Vorfreude, weil das Endgültige erst noch kommen wird. Und wir haben allen Grund für Hoffnung und Vorfreude, weil wir darauf vertrauen dürfen, dass sich Gott an seine Worte hält. Und dass es irgendwann diesen Zeitpunkt geben wird, wo es kein Leid mehr geben wird. Wo es keinen Schmerz mehr geben wird. Wo alle Tränen abgewischt werden. Und ich weiß nicht, wie es dir geht in dieser Vorweihnachtszeit. Ich weiß nicht, wie es dir geht das ganze Jahr schon. Ob das ein einfaches Jahr für dich war oder ein schweres Jahr. Ich weiß nicht, ob du Verlust in deiner Familie hattest. Oder ob du vielleicht eine Kündigung in deinem Job gehabt hast oder so. Aber egal, wo du stehst, diese Vorfreude, diese Hoffnung, die Gott uns hier gibt, die gilt für dich. Und auf diese Freude kannst du dich verlassen, wenn du eben mit Gott unterwegs sein möchtest. Ich will dich heute herausfordern. Wenn du schon mit Gott unterwegs bist, dann kennst du ja diesen Prozess schon. Adam und Eva haben rebelliert und wenn wir mal ganz ehrlich sind, wir rebellieren auch gegen Gott. Und diese Schritte kenne ich eben aus meinem Leben auch. Und ich will dich bitten, dass du dir kurz Zeit nimmst, um zu überlegen, in welchem Punkt du dich gerade befindest. Bist du gerade in diesem ersten Stadium, dass du an Gott zweifelst? Stellst du dir vielleicht diese Frage genau in diesem Moment? Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass? Oder weißt du es schon besser als er? Hast du schon ganz viele Ausreden für dein Verhalten gefunden? So bin ich halt. Gott hat mich ja so fehlerhaft gemacht. Ich kann ja nichts dafür. Er hätte mich ja auch anders machen können. Ich kann da auch nichts machen. Gott weiß ja, in welcher Situation ich bin. Gott weiß ja, wie es mir auf der Arbeit geht. Gott weiß mir, wie es mir in der Familie geht. Dann kann ich mir das doch mal erlauben, nicht hundertprozentig die Wahrheit zu sagen. Oder bist du schon hingefallen und merkst, dass du absolut gescheitert bist? Vielleicht konntest du der Versuchung nicht widerstehen. Vielleicht bist du gerade in einem Punkt in deinem Leben, wo du merkst, dass du wieder mal gefallen bist. Und wisst ihr, ich habe euch gesagt, der Teufel ist der Vater der Lügen. Und wenn wir uns diese Punkte vorstellen wie eine Liste, 1, 2, 3, dann ist diese Lüge, dass es schon in Ordnung ist und dass man diese Zweifel an Gott hat, ist total das bestimmende Element. Der Teufel, diese Schlange, redet dir ein, das ist in Ordnung. Und der gibt dir ganz viele Ausreden dafür. Und sobald Punkt 2 vollendet ist und du hingefallen bist, sobald dieser dritte Schritt gekommen ist, dann ändert der Teufel seine Strategie. Seine neue Strategie heißt Selbstanklage. Sobald du gefallen bist und schon am Boden liegst und schon niedergeschlagen bist, fängt es an und du bekommst diese Gedanken, ach, schon wieder bist du gefallen. Du bist sowieso nichts wert. Bei mir ist sowieso die Hoffnung verloren. Wer bin ich denn überhaupt? Wie kann Gott mich überhaupt lieben? Vielleicht bin ich noch nicht mal mehr ein Christ, weil Gott kann mir das nicht vergeben, was ich gemacht habe. Und wisst ihr, ihr entfernt euch immer weiter von Gott, indem ihr diese Lügen zulasst, indem ihr diesen Lügen glaubt. Jesus hat schon den Sieg errungen. Er hat dir schon die Vergebung zugesprochen. Er hat schon diese Sünde am Kreuz getragen. Aber du entfernst dich immer weiter von Gott, indem du diesen Lügen glaubst. Immer weiter. Bei mir gab es gerade gestern so eine Situation, gestern Abend, wo ich genau an diesem Punkt war, wo ich gedacht habe, ach, das kann nicht so weitergehen. Du bist gar nichts wert. Du kannst eigentlich einpacken und aus Offenbach verschwinden. Du hast den Leuten gar nichts zu geben. Wer bist du denn überhaupt? Und ich habe es geglaubt. Ich bin in so ein Loch gefallen gestern Abend und habe gemerkt, das kann nicht wahr sein. Ich genau meine Predigt und dann habe ich es einen Tag vorher selber nochmal erlebt. Ganz großartig. Aber ich konnte es an Gott abgeben. Und ich konnte diese Vergebung annehmen oder diesen Wert von Gott annehmen, den er mir gegeben hat. Egal wo du stehst, egal an welchem Punkt du dich befindest, ich will dich einladen, dass du dir jetzt Zeit nimmst. Wir werden jetzt eine Zeit haben, wo ruhige Musik kommt und wo du dir einfach Zeit nehmen kannst, kannst du und Gott alleine und wo du an diesem Punkt wieder zu Gott kommen kannst. Du musst nicht hier stehen bleiben, weit von Gott entfernt. Du kannst zu ihm kommen. Du kannst zu ihm kommen. Du kannst wieder zu ihm laufen. Und wenn du vielleicht noch gar keine Beziehung zu Gott hast und überhaupt keine Ahnung hast, wovon ich überhaupt spreche und du gar nicht überzeugt bist davon, dass es diesen Gott überhaupt gibt, dann ist dieser Moment vielleicht genau für dich vorbereitet, dass Gott sagt, du kannst heute zum ersten Mal zu mir kommen. Du kannst es annehmen, dass ich diese Schuld, die du auf deinem Leben hast, weil du dich immer gegen mich entscheidest, dass er diese Schuld wegnehmen möchte. Du kannst dich dafür entscheiden. Wenn es dir so geht und wenn du merkst, dass es dein Moment ist, dann nimm dir Zeit und denk drüber nach. Das ist eine der wichtigsten Entscheidungen in deinem Leben. Und wenn du dich entscheidest, nahe zu Gott zu kommen, um diese Vergebung in Anspruch zu nehmen, dann bitte ich dich, dass du nach dem Gottesdienst auf jemanden von uns zukommst, hier vorne, oder Mitarbeiter, die du erkennst, oder vielleicht die Person, die dich mit hierher genommen hat, und dass du dieser Unruhe in dir oder diesem Kribbeln oder wie auch immer sich das für dich anfühlt, dass du darüber sprichst und mit demjenigen alle Fragen durchgehst, die noch in deinem Kopf sind. Lass den Moment nicht verstreichen, sondern schau, was Gott für dich vorbereitet hat. Er wartet auf dich und er hat alles für dich vorbereitet. Und wir sind gerne für dich da, damit du diesen Schritt zum ersten Mal gehen kannst. Das ist das Beste, was man tun kann, und für jeden von uns eine große Ehre, wenn wir dabei sein dürfen. Amen.